Die Bahn wird verschenkt. Ein drastischer Titel, aber bittere politische Wahrheit. Die Bahn ist nach verschiedenen Rechnungen über 100 Milliarden Euro wert und der Staat will mit dem Börsengang ca. 10 Milliarden Euro erzielen. Etwa so viel wie die Neubaustrecke München-Nürnberg gekostet hat. Der Rest wird dazu geschenkt. Warum? Die potenziellen Investoren wollen jedes Jahr mindestens 8% Rendite. Und die ist nur zu erzielen, wenn die Bahn billig gekauft und dann teuer Stück für Stück wieder verkauft wird. Ein Irrsinn. Und das, obwohl es Alternativen gibt. Eine liegt direkt vor unserer Haustür in der Schweiz. Wolfgang Hesse, Professor für Informatik und in vielen bahnfreundlichen Initiativen aktiv, stellt in seinem Vortrag diese Alternative der Schweiz vor.
Ich möchte eigentlich ganz gern auch meinen Vortrag so ein bisschen aus dieser Kundensicht hier auch gestalten. Und ich sage Ihnen gleich vorweg, ich werde zunächst erstmal versuchen, einen mehr inhaltlichen Vortrag hier zu halten, weil ich auch der Meinung bin, dass man das Thema Bahn inhaltlich behandeln sollte und das in den Vordergrund stellen sollte. Ich möchte das ganze Thema ein bisschen von der konstruktiven Seite her sehen, nicht nur als Kritik an den gegenwärtigen Plänen, die dort gehegt werden in Berlin und anderswo, sondern als das Aufweisen einer Alternative, wie es denn sein könnte. Und diese Alternative ist keine Utopie, möchte ich vorweg schicken, sondern reine Realität. Diese Utopie haben wir in unserem Nachbarland, der Schweiz. Ein Land, was bei den ganzen vergleichenden Studien, die gemacht worden sind, Booth, Hamilton und so weiter, praktisch nicht betrachtet worden ist, aus, wenn man es sachlich betrachtet, unverständlichen Gründen. Wenn man natürlich den politischen Hintergrund betrachtet dabei, dann wird verständlich, warum man dieses Beispiel der Bahn, die am erfolgreichsten in Europa arbeitet, einfach ignoriert hier. So, und dazu möchte ich jetzt mal beginnen. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit. Fahrplanwechsel Dezember 2004. Auf der einen Seite haben wir die größte Fahrplanumstellung in der Schweizer Bahngeschichte. Wir haben auf einen Schlag 12% mehr Züge und 14% mehr Zugkilometer in einem Fahrplanwechsel. Und im Fernverkehr 50% der Verbindungen um mindestens 5 Minuten schneller und 30% der Verbindungen um mindestens 15 Minuten schneller. Eine Zahl oder Aussagen, die also in Deutschland nahezu undenkbar sind. Hier kommen zwar ab und zu mal spektakuläre Zahlen auf den Plan, wenn mal eine Hochgeschwindigkeitsstrecke eröffnet wird, jetzt wurde gerade kürzlich München-Nürnberg eröffnet, dann bezieht sich das aber auf eine einzige Strecke, wo dann mal bessere Zeiten gefahren werden. Und was nicht gesagt wird und was die meisten Leute auch nicht wissen, ist, dass sich auf den übrigen Strecken die Fahrzeiten systematisch verlängern. Ich selbst befahre zum Beispiel seit 18 Jahren regelmäßig die Strecke zwischen Frankfurt und München. Und auf dieser Strecke hat sich die Fahrzeit, das kann ich genau nachvollziehen, in diesen 18 Jahren um fast 20 Minuten verlängert. Früher fuhr ich zur Minute 44 in München ab, um nach Frankfurt zu fahren, und heute fahre ich zur Minute 26 ab. Das kann ich Ihnen genau nachvollziehen. Ich habe auch die Kursbücher zu Hause liegen. Wer es nicht glaubt, dem kann ich schwarz auf weiß vorweisen. Also Schweiz zurück, einen Halbstundentakt auf allen wichtigen Städteverbindungen. Das ist eine Zahl, auch von der man in Deutschland nur träumen kann, wo es nur ganz wenige Verbindungen gibt, wo es so überhaupt nur so etwas gibt. Und in der Schweiz ist das praktisch schweizweit. Ich zeige Ihnen gleich eine Grafik dafür. Deutschland, wie gesagt, weiter verlängerte Fahrzeiten zum gleichen Zeitpunkt, damals 2004 und auch 2005. Das geht immer so schrittchenweise, salamiartig geht das weiter. Weitere nicht erreichte Anschlüsse, dazu werde ich Ihnen Beispiele zeigen, ganze Regionen vom Fernverkehr abgehängt, das hat etwas mit der Interregio-Story zu tun. Der Interregio, da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, wurde eben aus im Wesentlichen politischen Gründen abgeschafft und es wurde ein Teil dieser Strecken oder dieser Linien wurden in sogenannte ICs umgewidmet, wie zum Beispiel in Marburg. Und ein anderer Teil wurde eben einfach Regionalverkehr zugeschoben. Und so ist es zum Beispiel hier in dieser Region, die ich hier aufgeführt habe, Nordbayern, Sachsen, geschehen. Da werde ich gleich Ihnen auch noch kurz was zu zeigen. Dann auch eine pikante Entwicklung. Im gleichen Moment, wo die Osterweiterung der EU kam, wo Polen und die Tschechei zum Beispiel mit dazu kamen, wurden die Fernverbindungen in diese Länder eingestellt. Ja, im gleichen Moment. Und dann haben wir in Deutschland in der Regel eigentlich auf den meisten Strecken, wie zum Beispiel in Marburg, haben wir einen 2-Stunden-Takt im Fernverkehr. Und bei ICE-Linien haben wir auch öfter einen Stundentakt. Aber wie gesagt, Halbstundentakt gibt es überhaupt nicht. Und es gibt sogar 4-Stunden-Takte und ähnliche Dinge, wo man nun von Takt kaum noch ernsthaft reden kann. Ich möchte Ihnen weiter ein konkretes Beispiel zeigen hier, was ich also großen Teil selbst so zurückgelegt habe. Ich habe es dann so ein bisschen erweitert noch, dieses Beispiel. Und zwar geht das von einem Wintersport oder das kann man auch als Sommerkurort hernehmen, im Ostschweizer Gebiet unterhalb des Sentes, des Königs der Ostschweizer Berge. Dort kann man um 15.35 Uhr und natürlich das jede Stunde, ja, aber unter anderem auch um 15.35 Uhr einen Postbus besteigen. Und dieser Postbus ist auch etwas, was schweizweit organisiert ist. Es ist ein Unternehmen, was mit den Schweizer Bahnen kooperiert, die nicht gegeneinander, sondern miteinander operieren. Zum Beispiel betreiben die nicht parallel die gleichen Strecken, sondern dort, wo eben keine Bahn fahren kann aus irgendwelchen Gründen, da fährt der Bus und umgekehrt. So, mit diesem Postbus fährt man zu einer Station, Nesslau hier, kommt dort um 16.05 Uhr an, steigt direkt, also fast bahnsteiggleich von dem Bus, nicht mit langen Wegen, direkt in diesen Zug, der steht direkt neben dem Bus, steigt dort ein, 5 Minuten später und geht es weiter, dann kommt man auf einen Bahnhof Wattwil. Interessanterweise, Sie müssen ein bisschen auch auf die Zeiten achten, und zwar immer die nach dem Doppelpunkt sind die interessanten. Das werde ich Ihnen gleich erklären. Also hier 26 ist die Minute, kommen wir in Wattwil an. Dort fährt zeitgleich auf dem Nachbargleis ein Zug von Luzern ein, der weiter dann nachher nach St. Gallen rüber fährt und in den ich umsteigen könnte, wenn ich jetzt Richtung St. Gallen fahren wollte. Ich blieb im Zug sitzen. Und dann geht es weiter nach Wiel zur Minute 57, auch hier wieder die Zeit wichtig. Und dort hat man ungefähr 13 Minuten Aufenthalt, dann kommt ein Interregio, den es in der Schweiz noch gibt, trägt einen nach Zürich. Dort kommt man zur Minute 53 an und fährt dann zur Minute 02 in Zürich ab und kommt in Basel zur Minute 54 an. So weit, so gut. Jetzt kommt der rote Strich. Jetzt geht es nämlich nach Deutschland rüber. Übrigens, die Züge bis Basel waren alle randvoll bis auf den letzten Platz, während dann in Basel dieser Zug nach Mannheim also sehr, sehr mäßig nur besetzt war. Vielleicht lag es auch an der schon etwas vorgerückten Stunde, aber immerhin 19.12 Uhr. So, und dann in Mannheim haben wir schon 20 Minuten Aufenthalt und in Mainz haben wir dann bereits schon fast 40 Minuten Aufenthalt. Diese Verbindung übrigens, die habe ich mir selbst zusammengestellt und zusammengesucht. Wenn man das Fahrplansystem HAFAS befragt, bekommt man diese Verbindung, die tatsächlich die schnellste ist, nicht heraus, sondern eine abenteuerliche Verbindung, die über Romanshorn mit einem Schiff über den Bodensee und so weiter geht und dann irgendwann um 2 Uhr in Koblenz ankommt. Und ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, ob die Bahn an den Schiffen über den Bodensee verdient oder so etwas, kann ich nicht sagen. Im Allgemeinen, wenn sie schlechtere Verbindungen bekommen, und das ist sehr häufig der Fall, liegt es daran, dass die Bahn an diesen Verbindungen, die ihnen gezeigt werden, mehr verdient als an denjenigen, die sie wirklich nehmen könnten. Da hätte ich auch einige Beispiele für. Gut, gehen wir ein bisschen in die historische Entwicklung rein. Der Aufbau der Eisenbahn vollzog sich in ganz Europa mehr oder weniger parallel. Es ging 1829 in England mit der ersten Eisenbahn los, 1835 in Deutschland, Nürnberg-Fürth. Und der wesentliche Aufbau der Bahnen vollzog sich so zwischen 1850 und 1920. Da haben wir eigentlich, sagen wir, eine sehr parallele Entwicklung. Es folgte dann, nachdem zunächst die Bahngesellschaften private Gesellschaften waren und mit sehr viel Privatkapital die Bahnen aufgebaut wurden, folgte dann eine Welle der Nationalisierungen oder der Verstaatlichungen der Bahnen. Es wurden also Staatsbahnen gegründet. Das war in der Schweiz zum Beispiel 1902 der Fall mit der SBB, also den Schweizerischen Bundesbahnen, und die Deutsche Reichsbahn folgte dann nach dem Ersten Weltkrieg 1920. Wir haben in der Schweiz sicherlich eine Vorteilssituation dadurch, dass es keine Kriegsschäden gab im Zweiten Weltkrieg. In Deutschland war natürlich sehr viel zerstört, aber es gab nach dem Kriege eine Wiederaufbauphase, die, denke ich, sagen wir mal, bis spätestens 1960 sowas abgeschlossen war. Also man von daher, sagen wir mal, keine Spätfolgen jetzt mehr ins Feld führen kann. Es gab dann, und jetzt wird es interessant, weil nämlich an dieser Stelle sich die Entwicklungen in den beiden Ländern auseinanderentwickeln, die Diskussionen um Hochgeschwindigkeitsverkehr, die sich eigentlich entfachten an den ersten Hochgeschwindigkeitsstrecken in Frankreich, also speziell die Strecke Paris-Lyon, die in den 80er Jahren gebaut und dann eingeweiht wurde. Und dieses Konzept kam natürlich in die Köpfe rein und wurde in den verschiedenen Ländern diskutiert, unter anderem auch in der Schweiz. Und in der Schweiz hätte sich nun dieses Konzept einer Achse durch das Land, die als Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgebaut wird, durchaus angeboten. Es wäre also keineswegs abwegig, weil wer die Schweiz einigermaßen kennt, weiß, dass es eine große Magistrale gibt quer durch die Schweiz. Die geht von Genf über Lausanne, Bern, Zürich nach St. Gallen hin und darauf wickelt sich ganz wesentliche Teile des Bahnverkehrs ab. So, das wäre also die eine Idee gewesen, hier eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zu bauen. Und der Alternativplan, der aber gleichzeitig entwickelt wurde, war, diese Hochgeschwindigkeitsstrecke nicht in diesem Maße zu bauen, sondern sozusagen in einer sehr reduzierten Fassung und stattdessen aber das Geld gleichmäßig auf das Land zu verteilen und die Bahn so auszubauen, dass möglichst jeder Ort oder jeder einigermaßen ernstzunehmende Bahnhof in der Schweiz gut an dieses System angeschlossen wird. Das klingt zunächst erstmal wirklich fast utopisch. Wie das möglich ist, werde ich versuchen, Ihnen gleich zu erklären. So, und diese beiden Konzepte standen gegeneinander und jetzt gibt es in der Schweiz eine Einrichtung, deren Fehlen ich hier in Deutschland schon öfter bedauert habe, und das ist die Einrichtung des Volksentscheides, gerade in solchen Sachfragen. Und dieser Volksentscheid fand also in der Schweiz statt im Jahre 1987 und die Mehrheit der Schweizer Bürger entschied sich für dieses zweitgenannte Konzept Bahn 2000, das heißt also die Unterstützung für die gesamte Fläche. So, und seitdem hat man in der Schweiz systematisch und nach einem Konzept, was sich eben aus dieser Bahn 2000-Entscheidung ergab, das Netz entsprechend ausgebaut. Und die Früchte kann man in der Schweiz heute ernten. Ich werde Ihnen das genauer gleich zeigen. Die Netzlänge ist eigentlich in der Schweiz unverändert geblieben. Es gibt praktisch keine Streckenstilllegungen, keine Abbauten, also von ganz wenigen kleinen Ausnahmen abgesehen. Interessanterweise ist auch ein ganzer Teil der Schweizer Bahnen sind Schmalspurbahnen. Da hat man bei uns so ein bisschen so das Gefühl, naja, so Eisenbahnromantik, ganz nett und gut, aber da kommt man nie ans Ziel. Ja. Wenn Sie mal in der Schweiz Bahn gefahren sind, werden Sie sehen, dass das keineswegs der Fall sein muss. Auch nicht, wenn es über die Berge geht. Ein Beispiel ist die Rätische Bahn, die mit ihrem Glacier-Express von Zermatt bis nach Chur fährt. Ein dolles Ding, auch nicht billig und so weiter, mit fantastischem Panorama. Und dieser Zug ist eine Schmalspurbahn. Ja, aber durchaus sehr effektiv. Jetzt haben wir auf der deutschen Seite dagegen nun eine schon einschränkende Entwicklung durch die deutsche Teilung und dadurch auch eine Teilung der deutschen Bahnnetze und eine sehr unterschiedliche Entwicklung in diesen Netzen. Nach ungefähr 1960 kann man sagen, in Westdeutschland haben wir den Autoboom, wir haben die Ausrichtung der Gesellschaft auf eine Autogesellschaft hin und eigentlich parallel dazu Streckenstilllegungen, die systematisch sich hier fortgesetzt haben. Während in Ostdeutschland, in der DDR, das ganz anders war. Hier fand dieser Autoboom nicht statt oder jedenfalls nur in einer sehr, sehr gedämpften Form. Sie alle kennen die Trabants und so weiter. Und das Netz wurde erhalten. Allerdings auf keinem besonderen Qualitätsniveau, das muss man sagen, aber es wurde erhalten. Und das hat sich zum Beispiel so ausgewirkt, dass als es dann zur deutschen Wiedervereinigung kam und man sich zu dieser Zeit, wenn man sich da eine Eisenbahnkarte angeschaut habe, ich habe diese Exemplare auch noch zu Hause, konnte man, ohne dass die Grenze noch eingezeichnet war, die Grenze einfach ablesen aufgrund der Eisenbahndichte. Es gab auf dieser Karte zwei Teile, einen linken Teil, einen westlichen Teil, in dem eine weiße Fläche durch ein paar schwarze Linien durchzogen war. Und es gab einen östlichen Teil, der voller schwarzer Linien war, sodass man kaum das Weiße dadurch noch durchsehen kann. Klingt jetzt etwas drastisch, aber wenn Sie diese Karten sehen, würden Sie also wirklich staunen, dass man der Karte also das so direkt ablesen kann. Mittlerweile ist natürlich nun der östliche Teil, wie in allen Sparten, bis auf den kleinen grünen Pfeil, an den westlichen angeglichen worden. Und wir haben dort ähnliche gähnende Leere, zum Beispiel in Brandenburg oder sowas, wie wir es hier auf der Westseite haben. So, ab 1985 haben wir die Konzentration auf Hochgeschwindigkeitsverkehr und ICE. 1991 wurden die ersten Strecken hier eingeweiht. Und gleichzeitig allerdings gab es eine sehr erfreuliche Parallelentwicklung. Das war der Interregio, der 1988 am 1. März in Betrieb genommen wurde. Aber leider blieb er eben aus im Wesentlichen politischen Gründen eine Episode. So, die Netzlänge war im Jahr 2000 noch 36.000 Kilometer, inzwischen wieder ein bisschen geschrumpft. Hier oben sehen Sie die Vergleichszahl. Nach dem Krieg in den 60er Jahren hatten wir noch 45.000 Kilometer. Da sehen Sie, wie das schrumpft. Und mit der Bahnprivatisierung sind uns schon im Booth-Hamilton-Gutachten, steht es schon drin, sind uns weitere 5.000 Kilometer Streckenreduktion schon mal sozusagen als Einstiegsdroge in das neue Konzept sind uns schon prognostiziert worden. Hier in dieser Grafik kann man ganz schön die Bahnnetze vergleichen. Zunächst erstmal haben wir hier sozusagen statistische Daten über die Länder. Blau ist jeweils Deutschland und rot ist die Schweiz. Also in der Fläche haben wir ungefähr 7 bis 8 Mal, so groß ist die Fläche in Deutschland wie in der Schweiz. Und die Einwohnerzahl ist aber in Deutschland 11 Mal so groß, woraus man unschwer ableiten kann, dass die Bevölkerungsdichte in Deutschland größer ist als die in der Schweiz. Was also schon mal ein erstes Argument dagegen ist, dass oft gesagt wird, Deutschland und Schweiz wären überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Die sind sehr wohl vergleichbar, weil die Bevölkerungsdichte ähnlich ist, in Deutschland sogar größer. Das also eigentlich heißen würde, dass man in Deutschland mehr Bahnverkehr gebrauchen könnte als in der Schweiz. Wenn wir jetzt das Bahnnetz oder die Bahnnetzdichte mal flächenbezogen hernehmen, dann liegt die Schweiz ungefähr so in der Gegend von 20% oder so etwas über Deutschland schon. Wenn wir das aber bevölkerungsbezogen machen, was eigentlich das Entscheidende ist, dann liegt die Schweiz 50% über Deutschland. Und das wird sich in der Zukunft eben, wenn es so weitergeht wie prognostiziert, noch verschlimmern, weil die Bahn, die Schweizer haben nicht vor, irgendwelche Bahnstrecken stillzulegen oder abzubauen. Und in Deutschland ist das leider der Fall. Eine ähnliche Entwicklung haben wir jetzt bei den Fahrplänen und dass die Fahrpläne wichtig sind, das werde ich versuchen, Ihnen gleich noch zu erläutern. Also nicht, dass Sie denken, ich reite jetzt hier nur mein Steckenpferd hierbei, sondern die Fahrpläne haben schon eine gewisse Bedeutung. Und zwar haben wir in der Schweiz, die waren allerdings nicht die Einzigen, die damit angefangen haben, sondern Vorreiter haben hier auch die Niederländer gespielt, also die Holländer, haben seit 70er, 80er Jahre oder so etwas Taktfahrpläne eingerichtet. Was heißt Taktfahrplan? Etwas, was man früher nur bei der Straßenbahn hatte oder sowas, dass in regelmäßigen Abständen alle so und so vielen Minuten ein Zug vorbeikommt. Also was sich anbietet natürlich auf Strecken, die nicht allzu sehr frequentiert sind, ist ein Stundentakt. Also jede Stunde kommt ein Zug, das kann man sich auch sehr schön merken. Schon 1982 wurde ein Gesamtschweizer Taktfahrplan eingeführt und das wurde dann, sagen wir mal, weiter ausgebaut, natürlich nach diesem Volksentscheid, denn es war Gegenstand dieses Volksentscheides auch eben dieses Konzept Bahn 2000 für gute Anschlüsse im ganzen Land zu sorgen und das geht über diesen Taktfahrplan recht gut. Dazu muss er aber noch ein paar besondere Eigenschaften erfüllen und das ist dieses kleine I hier vor Taktfahrplan. TF steht natürlich für Taktfahrplan, aber das I davor sagt, dass man gern einen integralen Taktfahrplan haben möchte. Und was das bedeutet, werde ich Ihnen gleich noch versuchen zu erklären. Es heißt kurz gefasst, dass die Anschlüsse in diesem Taktfahrplan optimiert werden. Das wurde eben 2004 erreicht. Es gibt sozusagen ein zentrales Dreieck in der Schweiz, was auch durch die drei Städte Basel, Bern und Zürich aufgemacht wird. Und das hat man eben 2004 geschafft, es in diesen integralen Taktfahrplan ja, sozusagen als Kernstück einzubauen. So, was haben wir in Deutschland gehabt? Wir haben die Intercity-Einführung gehabt, 1979, ein guter Schritt, ein Schritt in die richtige Richtung. Damals mit 4 Linien zunächst, die im Stundentakt durch Deutschland fuhren. Und die auch mit dem Prinzip Schluss macht, diesen Fernverkehr etwa nur für erste Klasse zu bieten. Das hat man also damals schon gemerkt, dass sich das nicht lohnt. Also deswegen jede Stunde, jede Klasse. Dann kamen, wie gesagt, die Hochgeschwindigkeitsstrecken. Es kam gleichzeitig der Interregio-Verkehr. Es kam 1994 die Bahnreform, die dazu geführt hat, dass die Bahn regionalisiert wurde, möchte ich sagen. Es heißt zwar auch immer privatisiert, aber das heißt eigentlich nur, sie wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die aber bekanntermaßen ja 100% in Staatsbesitz ist. Aber es kam die Regionalisierung und diese Regionalisierung hatte durchaus auch positive Folgen. Unter anderem die, dass sich bestimmte Länder, eben jetzt, die jetzt für ihren eigenen Bahnverkehr zuständig wurden, sich ihre Verkehre so organisiert haben und teilweise auch solche Integraltaktfahrpläne eingeführt haben. Zum Beispiel Rheinland-Pfalz hat hier eine Vorreiterrolle eingenommen, aber zum Beispiel auch Bayern hat dann einen Bayern-Takt eingeführt und auch in den anderen Bundesländern, also in den Regionen, funktioniert das ganz gut, aber eben regionsübergreifend weniger. Und was ein großes Problem ist, ist die Schnittstelle zwischen Fernverkehr und Nahverkehr. Da gibt es sehr viele Reibungspunkte. Deswegen kann man in Deutschland nicht von einem bundesweiten Integraltaktfahrplan reden. So, dann kam das Jahr mit den ganz massiven Rückschlägen, wo sozusagen die Bahnführung, die Bahnkunden für ja nicht begangene Verbrechen, möchte ich mal sagen, abstrafte, ja, gleich an allen Fronten gleichzeitig. Ich weiß nicht, was die Bahnführung damals geritten hat. Und zwar zwei ganz massive Maßnahmen. Das eine ist ein Preissystem, was nicht nur unverständlich, sondern im höchsten Maße auch kundenfeindlich war und Gott sei Dank dann eben von den Kunden auch sozusagen mit Abstimmung, per Abstimmung mit den Füßen letztlich dann auch verhindert werden konnte, beziehungsweise wieder zurückgedreht werden musste. Die massivste Maßnahme war die geplante Abschaffung der Bahncard 50 und das hat man Gott sei Dank zurückgenommen. Und gleichzeitig die Abschaffung des Interregio, die man leider bis heute nicht zurückgenommen hat und die eine ganz schmerzliche Lücke hier in dem System geschaffen hat. Und wie gesagt, kein deutschlandweiter Takt. Wozu führt das, dieser ganze Streckenabbau und diese auch nicht optimalen Fahrpläne? Nehmen Sie an, Sie wollen von Marburg oder ich habe es jetzt mal von Frankenberg an der Eder ausgemacht, das ist ein bisschen drastischer noch. Sie wollen von da aus nach Gütersloh fahren, das ist ja gar nicht weit weg. Ja? Und mit dem Auto macht man das, ich weiß nicht, in anderthalb Stunden oder sowas, vermute ich ungefähr. Wenn Sie mit der Bahn fahren wollen, dann ist leider die Strecke zwischen Paderborn und Brilon-Wald seit 20 Jahren stillgelegt. Früher gab es noch diesen schönen Zug hier, mit dem bin ich noch selbst gefahren, von Marburg über Bielefeld nach Bremen. Diesen tollen Zug, den gibt es eben schon lange nicht mehr. Der Umwegfaktor, also die Entfernung per Bahn ist 407 Kilometer, die per Straße ist 170, der Umwegfaktor beträgt 2,39, also 139% Umweg. Und die schnellste Verbindung, dafür braucht man 4 Stunden und 19 Minuten und der Preis ist natürlich auch entsprechend. Sie kriegen ja sehr viel Bahnfahrt auch geboten. Also das mal so als ein Beispiel, wozu diese Ausdünnung eben hinführt. Prioritäten, Fläche oder Korridor, da sind wir bei dieser Frage. Wenn Sie genau hingeschaut haben bei meiner letzten Grafik, dann haben Sie natürlich bei dieser Fahrt zwischen Frankenberg und Gütersloh über Hannover, haben Sie natürlich schon auch den Hochgeschwindigkeitsverkehr gut genutzt, was gut ist für die Bahn, weil sie nämlich damit diese Strecke rechtfertigen kann. Sie hätten sie zwar nie gebraucht, ja, bei direkter Reise, aber Sie haben sie jetzt mitgenutzt. Und das ist also, sagen wir mal, einer der Gründe, Hochgeschwindigkeitsverkehr, Kapazitätszuwachs, teilweise eben wirklich echte, weil man Leute, die auf dieser Verbindung fahren wollen, natürlich wirklich auch das attraktiv machen kann, aber eben auch viele andere, die von anderen Verbindungen dann daraufhin gezwungen werden, weil, das kann man sehr deutlich an den Beispielen sehen, wenn immer eine neue Trasse hier eröffnet wird und gelegt wird, dann werden die parallel dazu verlaufenden Trassen entweder gar nicht mehr bedient oder sie werden sehr schlecht bedient. Also das jüngste Beispiel, was sehr krass ist und seit Jahren diskutiert worden ist, ich habe da an dieser Diskussion auch teilgenommen, ist das Beispiel München-Nürnberg eben, wo der Verkehr über Augsburg läuft, jetzt noch immer, und aber jetzt ab Dezember im Wesentlichen nur noch über Ingolstadt laufen wird und Augsburg von dem Verkehr nach Norddeutschland nahezu gänzlich abgehängt wird, was für das ganze Augsburger und Allgäuer Land natürlich nicht besonders angenehm ist. Das heißt, es wird für teures Geld eine neue Strecke hingestellt und bestimmte Regionen, die nicht allzu klein sind, haben damit eigentlich eine Verschlechterung. Das ist also der Punkt. Ein Pro-Argument ist sicherlich die Entlastung von Altstrecken. Wenn Sie eine neue Strecke haben, die parallel zur alten läuft und Sie haben zum Beispiel sehr viel Güterverkehr, dann können Sie die Güterzüge weiter über die Altstrecke laufen lassen und die schnellen Züge über die neue und haben damit eine Entflechtung des Verkehrs. Das ist sicherlich ein positives Argument. Und Sie haben natürlich auf diesen Hochgeschwindigkeitsstrecken Fahrzeitgewinne. Das ist ein Punkt, das will ich der Ehrlichkeit halber hier auch sagen, wo sich dann nun auch Deutschland von der Schweiz ein bisschen unterscheidet, weil das Land ist einfach viel größer, wir haben größere Entfernungen. Wenn Sie die Leute in einer annehmbaren Zeit von München nach Hamburg oder von München nach Berlin befördern wollen, dann müssen Sie gewisse Geschwindigkeiten fahren, sonst ist das nicht konkurrenzfähig. Wenn Sie Hochgeschwindigkeitsverkehr haben, auf hochfrequentierten Strecken, dann können Sie damit natürlich doch einen relativ großen Nutzen ziehen. Und dann aber ein weiterer Punkt, diese Hochgeschwindigkeitsstrecken, ja, die lassen sich relativ leicht planen. Und man muss also nicht so sehr viel Intelligenz da reinstecken und nicht so sehr viel Feinplanung. Das werde ich Ihnen gerade am Beispiel Schweiz versuchen, gleich noch zu belegen. So, auf der anderen Seite, was spricht jetzt mehr für die andere Lösung? Das ist letztlich also ja hier diese Diskussion, die in der Schweiz geführt wurde in den 80er Jahren. Wenn Sie ein flächendeckendes Netz machen, können Sie mehr Effekt für weniger Geld haben. Das kann man an vielen, vielen Beispielen belegen. Und das war damals letztlich auch das, was die Schweizer Entscheidung, denke ich, die Schweizer können auch gut rechnen. Also mehr Qualität, mehr Verkehr sozusagen mit weniger Geld. Ganz einfach deswegen, weil man die Mehrzahl der Bahnkunden damit erreicht und nicht nur eine ausgewählte Gruppe von Bahnkunden, die nun auf einer ausgesuchten Strecke gerade unterwegs sind. Man kann damit auch mehr direkte Verbindungen schaffen. Also nehmen wir mal unser Beispiel. Man könnte eben von Frankenberg nach Gütersloh noch über Brilonwald fahren und sich den Umweg über Hannover sparen. Und dann, wenn Sie die Strecken selbst anschauen, ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt hier häufiger die Bahn benutzt, dieses Fahren mit den Hochgeschwindigkeitszügen macht beim ersten Mal vielleicht noch Spaß, weil man so einen gewissen Geschwindigkeitsrausch dabei schon empfinden kann. Aber wenn man öfter damit fährt, macht es wirklich keinen Spaß, weil man nichts mehr sieht, weil draußen nur noch Lärmschutzwände, Tunneleinschnitte und so weiter sind. Vielleicht mal zwischendurch so eine kurze Flugstrecke über eine große Brücke oder sowas, die noch am ehesten, und ansonsten hat man wenig davon. Und von der anderen Seite aus gesehen ist die Landschaftsbeschädigung durch solche Strecken doch schon ganz erheblich. Und diese unendlichen Lärmschutzwände, so gut sie für die Anwohner sein mögen, empfinde ich mittlerweile auch als eine gewisse Landplage. Und die Sicherheitsrisiken möchte ich an der Stelle auch erwähnen hier. So, also Reisequalität habe ich eben schon gesprochen. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, der, denke ich, bei den Planern stark unterschätzt wird, wenn nicht ignoriert. Das ist die Frage der Redundanz in einem System. Was heißt Redundanz? Die Mitinformatiker werden sofort ans Internet denken hier. Das Internet zeichnet sich unter anderem durch höchste Redundanz aus. Und das ist eine Designentscheidung gewesen, die man damals relativ bald getroffen hat, schon noch als es ein militärisches Netz war, standen eigentlich zwei Lösungen zur Auswahl. Entweder ein zentralisiertes Netz, und das Militär neigt ja normalerweise zu zentralen Lösungen, wäre also sehr naheliegend gewesen. Aber warum hat man das nicht gemacht? Weil dieser Zentralknoten ungeheuer verwundbar wäre. Ja? Und das heißt also, man könnte mit diesem Zentralknoten das gesamte Netz lahmlegen. Also hat man ein redundantes Netz geschaffen. Das heißt also, die verschiedenen Knoten sind immer auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Und das heißt, wenn irgendwo mal ein Knoten ausfällt, ist das für das Internet relativ unproblematisch. Die Nachrichten gehen über andere Knoten. Also es müssten massive und große Teile des Internets wirklich sozusagen lahmgelegt werden, um das ganze Netz zu erschüttern. Ist vielleicht einer der Gründe mit, weil trotz der, ich möchte mal sagen, Attraktion für potenzielle Terroristen, da etwas zu machen, es bislang offenbar noch nicht gelungen ist. So, bei der Bahn ist das im Prinzip eben ganz ähnlich. Wenn irgendwo, und es gibt ja Störungen genug, an einem bestimmten Bahnhof oder so etwas eine Störung auftritt, kann man bei einem redundanten Netz die Züge gut umleiten und so weiter. Und da unser Netz so wenig redundant ist und die Redundanzen immer noch ausgebaut werden, wie zum Beispiel die Überholstellen auf den eingleisigen Strecken, wird es in der Beziehung eigentlich immer schlimmer. Also These hier, wenn schon Hochgeschwindigkeitsverkehr, und wie gesagt, ich will ihn nicht grundsätzlich ablehnen, sondern man muss genau hinschauen, dann aber bitte optimal vernetzt und vertaktet und mit optimaler Nutzung auch für Interregio- und Regionalverkehr. Wie das mit dem vernetzt und vertaktet aussehen kann, werden wir gleich sehen. So, kurz dazu jetzt noch, sagen wir mal zusammenfassend, was Bahnkunden sich wünschen, zügig von Haus zu Haus, umsteigerfreie Direktverbindungen, gute Anschlüsse, attraktive Zugfrequenz auch, haben wir eben schon drüber gesprochen, Pünktlichkeit, intelligentes Verspätungsmanagement, dann flexible Zugwahl und Reisemöglichkeiten. Was besonders ärgerlich ist, wenn ich am Bahnhof stehe und es kommt ein Zug vorbei, der in meine Richtung fährt und ich kann nicht mitfahren, wie man es hier mit den Studenten gemacht hat. Das ist ja, glaube ich, also vielen hier bewusst. Plötzlich konnte man in den Interregio, in den jeder einsteigen konnte, nicht mehr einsteigen, weil er jetzt Intercity hieß, die gleiche Qualität gebracht hat und für Studenten gesperrt war. Wie man einen solchen Unfug machen kann, potenzielle Kunden, Studenten sind ja junge Leute, ja, zu verprellen mit einer solchen blödsinnigen Maßnahme, ist mir unverständlich. Also in keinem Unternehmen, was wirklich bemüht ist, Kunden heranzuziehen, würde man einen solchen Unfug machen. Und einheitlicher, angemessener Preis, keine Preisbarrieren, habe ich schon gesagt, eigentlich ideal, und das haben die Schweizer auch erkannt, ist eine Pauschalabgeltung. Also, sprich, die Bahncard 50 geht in die Richtung oder idealerweise die Bahncard 100. Ich muss einmal im Jahr zahlen, allerdings relativ viel. Ja, das erlaubt mir aber dann, das ganze Jahr über mich um keine Fahrkarte mehr zu kümmern. Ich kann überall ein- und aussteigen, ich kann zum Kaffee trinken nach Berlin fahren und so weiter, habe ich schon oft gesagt. Leider fehlt mir bislang noch die Zeit dazu, aber vielleicht kommt das auch irgendwann mal. Und guter Service, Komfort, flexibler Umgang mit Sonderbedürfnissen, das sind so Spezialthemen. So, was Bahnkunden nicht brauchen, ist ein Spinnenbahnnetz, wie es schon früher in Zeitungen veröffentlicht worden ist. Das ist, was unseren Bahnführung vorschwebt. Ein ganz dünnes Bahnnetz mit aus ganz wenigen Spinnenbeinen zusammengesetzt. Da sollen die ICEs fahren und der Rest interessiert eigentlich relativ wenig. Da ist noch ein bisschen subventionierter Nahverkehr, den nimmt man natürlich gern mit. Aber das andere interessiert nicht und das ist eigentlich letztlich der Grund, weswegen auch der Interregio sterben musste. Ja, Shuttle-Betrieb gehört da auch mit dazu, 2 bis 4 Stunden Takte, die Anschlüsse komme ich gleich drauf. Die Fernverkehre, die dann an den Regionalverkehr abgeschoben werden, weil der nämlich subventioniert wird und der Fernverkehr nicht, deswegen hat man die eben verschoben. Und dann diese supermarktmäßigen Angebote, die mögen zwar im Einzelfall ganz nett sein und ich will sie auch nicht ganz verdammen, aber wenn sozusagen das ganze System darauf aufgebaut wird, wie das damals 2002 war, dann wird das Ganze irgendwie schieflastig. Oder geschlossene Kundenzentren, Automatenzwang, etwas, was mit der ständigen Personalreduzierung natürlich einhergeht. Und dann eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren ganz massiv haben, die leider in der Öffentlichkeit auch zu wenig bekannt ist. Seit jetzt die Börsenpläne massiv verfolgt werden, und das ist ja seit einigen Jahren, wird bei der Bahn massiv gespart, wo es nur gerade eben geht. Das heißt, die Investitionen, die in der Bahn gemacht werden, werden auf ein Minimum reduziert. Auch zum Beispiel die, wo der Staat dicke Gelder gibt. Meistens ist es aber so, dass die Bahn einen gewissen kleinen Anteil dazugeben muss. Die Bahn lässt diese Gelder verfallen, das können Sie in den Zeitungen immer wieder nachlesen, um diesen Eigenanteil nicht bringen zu müssen, um die Bilanz schön zu rechnen für diesen Börsengang. Ja? Und das wirkt sich natürlich dann auch an der Substanz eben aus. Die Züge werden langsamer, die Störungen, die verpassten Anschlüsse werden größer und so weiter. Hochgeschwindigkeitsverkehr. Ich möchte Ihnen hier mal ein Beispiel zeigen. Das ist die gerade in Betrieb genommene Strecke München-Nürnberg, was Hochgeschwindigkeitsverkehr kostet. Ich sage gleich vorher, die Kosten für dieses Unternehmen hier, die reinen Baukosten, ja, von den Finanzierungskosten werde ich gleich erst reden, die reinen Baukosten belaufen sich auf etwa das gleiche, wie das gesamte Programm Bahn 2000 in der Schweiz gekostet hat. Dort hat man ein gesamtes Land sozusagen bahnmäßig versorgt und hier hat man eine einzige Strecke gebaut. So. Diese Streckenlänge ist 171 Kilometer, wobei der Neubau, was das teure war, aber nur 80 Kilometer sind. Das ist das Stück Ingolstadt-Nürnberg, während München-Ingolstadt im Wesentlichen geblieben ist. Der Ausbau, der da noch kommen soll, den hat man sich bislang auch erstmal großenteils gespart. Die Kosten, wie gesagt, die werden in der Presse und so weiter genannt. Dass dahinter aber mehr als das Doppelte, also mehr als nochmal der gleiche Betrag an Finanzierungskosten steht. Das wird uns auch kaum verraten. Ich habe aber meine Zeitungsausschnitte aus der Zeit sehr sorgfältig aufgehoben und kann es Ihnen belegen. Diese Finanzierungskosten sind also mehr. Das ist genauso, wie wenn Sie sich ein Häusle bauen wollen und Sie haben überhaupt kein Geld. Ja? Und Sie müssen jetzt dieses Geld zu sehr ungünstigen Bedingungen sich zusammenleihen. Wenn Sie sich das unterm Strich ausrechnen, was dabei rauskommt, zahlen Sie mehr als das Doppelte für Ihr Haus. Jeder Häuslebauer weiß das irgendwie, ja, und versucht natürlich durch möglichst viel Eigenkapital das zu verhindern. Ja? Und das ist also hier das erste Beispiel einer solchen total fremdfinanzierten Strecke, sodass also diese astronomischen Baukosten hier letztlich dabei herauskommen. Kosten pro Kilometer Neubau, hier habe ich jetzt aber nur die Baukosten gerechnet, sind 100 Millionen Euro. Das ist schon eine bemerkenswerte Summe. Der Fahrzeitgewinn zwischen München und Nürnberg beträgt 35 Minuten. Wenn wir das einfach umrechnen, und das ist eigentlich immer die interessanteste Zahl, die Kosten pro Minute Fahrzeitgewinn. Dann haben wir hier die wirklich bemerkenswerte Summe von 230 Millionen Euro, die können Sie besonders dann, ich meine, diese Zahlen sind immer schwer jetzt nachzuvollziehen, aber wenn Sie das mal vergleichen mit früheren Strecken, das ist Hannover-Würzburg, das ist Mannheim-Stuttgart, das ist Frankfurt-Köln, die ja auch schon als sehr teures Projekt gilt, die liegen alle noch unter der Hälfte. Das heißt, diese Strecke ist von Haus aus auch für München-Nürnberg schon mal mehr als doppelt so teuer pro Minute Fahrzeitgewinn. So, und jetzt kommt es noch dicker. Wenn man die Eisenbahnlandschaft nämlich ein bisschen kennt, dann weiß man, wenn man von München nach Nürnberg direkt fährt, dann gilt natürlich diese Zahl, die ich genannt habe, wenn man nach Berlin oder Leipzig fährt oder so etwas auch. Ja? Wenn man aber, und das sind die Hauptverkehrsströme, nach Norddeutschland fährt oder nach Frankfurt, dann muss man über Würzburg fahren. Jeder Autofahrer kennt das auch, dass man da immer um dieses Nürnberger Kreuz drumherum fahren muss und dass das eigentlich ein ziemlicher Umweg ist. Und bei der Bahn könnte man diesen Umweg vermeiden. Es gibt nämlich eine sehr schön ausgebaute Strecke über Ansbach. Und diese Strecke ist von Haus aus 20 Minuten schneller als die andere. Ist sie immer gewesen. Ist nur bei der Bahn in den letzten Jahren durch die Fahrpläne verlängert worden, damit es der Kunde nicht so merkt und damit es vor allem auch die Politiker nicht so merken. Und das heißt, gegenüber dieser Strecke beträgt der Fahrzeitgewinn nur noch 12 Minuten. Und wenn wir das umrechnen, kommen wir auf die sagenhafte Summe von 666 Millionen Euro pro Minute Fahrzeitgewinn für alle Kunden, die von München in Richtung Norddeutschland und Hannover und Frankfurt und so weiter fahren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Strecken schneller zu machen. Die billigste von der Strecke her gesehen ist der Neigetechnikausbau. Wobei man allerdings dazu sagen muss, dass an den Zügen schon einiges getan werden muss dabei. Die Züge sind nicht so billig. Ja? Das muss man auch mit einrechnen. Aber die Züge sind natürlich auch auf der anderen Seite nicht geschenkt. Und aber die Streckenausrüstung für den Neigetechnikausbau ist so verschwindend, dass sie in dieser Grafik überhaupt nicht auftritt. 200 Ausbau sind wir schon etwas höher. Beim Hochgeschwindigkeitsverkehr leicht, möchte ich mal sagen, hier zum Beispiel Berlin-Hannover war eine relativ leichte Strecke, liegen wir irgendwie so in der Größenordnung von 15 Millionen. Und dagegen bei Hochgeschwindigkeitsneubau liegen wir bei 50 Millionen. Also hier sehen Sie, wie diese Kurve irgendwie steigt. Und die Nürnberg-Strecke liegt also hier um einiges drüber, je nachdem, wie man das jetzt rechnet.
Mr. Kokoschka, it just happened again.
Sad, so sad.
They struck the museum like a hurricane.
Sad, so sad.
All of our culture, it's dead and it's gone.
Sad, so sad.
From Babylon, baby, back to Babylon.
Sad, so sad. There's stuff you find along the way and stuff you leave behind. And it all ends up as stuff that you can buy. On eBay, from Babylon back to Babylon. On eBay, from Babylon back to Babylon.
Dusting off the antiques.
Sad, so sad.
It's the 14th Guernica we've had this week.
Sad, so sad.
I got $25 for a Persian vase.
Sad, so sad.
Hold the critique, I think I'll go large.
Sad, so sad. That stuff inside your houses and that stuff behind your eyes.
Tower out of wrappers and cans.
Sad, so sad.
Now we speak in a language that we all understand.
Sad.
starry-eyed.
Sad, so sad.
It's the ancient history of old school times.
Sad, so sad.
The stuff dressed up as truth and then the stuff dressed up as lies. And it all ends up as stuff that you can buy on eBay.
So, jetzt sind wir beim integralen Taktvorplan. Was heißt das jetzt eigentlich? Ich habe schon ein paar Mal davon geredet. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel her. Ich habe hier einen Bahnknoten. Ein Bahnknoten heißt ein Bahnhof, wo es relativ viele Linien, also mindestens sagen wir mal hier zwei, ergibt, oder eine würde auch schon genügen, die in die Region abgehen, die seitlich abzweigen. Was kann ich jetzt machen, um gute Anschlüsse für diese Region hier herzustellen? Und zwar jetzt, was entscheidend ist, für beide Richtungen. Um das zu verstehen, muss man noch eins dazu sagen, dass diese Fahrpläne beruhen auf dem Prinzip der Symmetrie. Ja, das ist zunächst erstmal eine Festsetzung, aber die ist sehr nützlich. Die Symmetrie heißt, wenn ich von der einen Richtung zur Minute 59 ankomme, komme ich zur anderen Richtung auch zur Minute 59 an. Und wenn ich jetzt sozusagen gegenüberliegend abfahre, dann muss das die Minute 01 sein. Das heißt also, diese Minuten müssen sich immer auf 60 ergänzen. Das sehen Sie hier, also Ankunft 59 bedingt Abfahrt auf der anderen Seite zur Minute 01. So, jetzt kann man hier sehr leicht sehen, wenn wir diesen Knoten also so auslegen, dass kurz vor der 0 der Zug hier ankommt und da drüben auch. Ja, das heißt also, das Prinzip ist, die Fernzüge müssen sich in den Knoten begegnen. Das ist eigentlich das Prinzip. Und Sie können da so ein bisschen, wenn Sie mal durch die Lande fahren mit dem ICE, so ein bisschen mal Studien betreiben darüber. Wenn Sie also irgendwo in einen Bahnhof kommen, wie zum Beispiel Würzburg oder so etwas, wo das so einigermaßen noch funktioniert, dann kommt der Gegenzug gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig, da ist es zur Minute 30, kommt der auf dem anderen Gleis eingefahren. Dann stimmt der integrale Taktfahrplan. Wenn Ihnen der Gegenzug auf freier Strecke begegnet, dann ist nicht so gut, integraler Taktfahrplan. Und Sie können, ich mache das öfter, wenn ich mal nichts anderes zu tun habe, wenn der Gegenzug kommt und Sie schauen auf die Uhr, dann ist es entweder 0 oder es ist 30. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das entweder ein anderer Gegenzug, der nicht mit Ihrem sozusagen korrespondiert, oder, was auch häufig vorkommt, es hat irgendeiner Verspätung. Ja, aber in der Regel funktioniert das. Also das ist das Prinzip. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben zum Knoten B eine Strecke von 35 Minuten Fahrzeit. Was passiert? Nun, ich fahre hier zur Minute 01 ab. Ich komme natürlich zur Minute 36 an. Und aus dem Symmetrieprinzip folgt, dass der Gegenzug zur Minute 24 hier abfährt. Was mache ich jetzt als Fahrplaner mit dieser Strecke? Ja, dumme Situation. Ich schätze, Ihnen fällt auch keine so tolle Lösung ein. Also was passiert hier? Sie können das hindrehen, wie Sie wollen. Irgendwo klemmt das immer. Das Problem ist natürlich diese Fahrzeit hier. Ja, das heißt also, entweder muss ich hier noch mehr Geld reinstecken beim Ausbau dieser Strecke und muss sie in 28 Minuten schaffen. Dann ist es toll, dann kann ich einen tollen Fahrplan machen. Oder aber ich kann mir das Geld sparen und fahre hier, was weiß ich, 55 Minuten auf dieser Strecke und dann habe ich den gleichen Effekt. Ja, sogar für die Bahnkunden angenehmer, weil die nämlich im Zug sitzen können und es ihnen nicht so geht in einer Karikatur, die ich vor ein paar Jahren mal beim VCD gefunden habe, die mir sehr gefallen hat. Da stehen zwei einsame Bürger auf einem Bahnsteig und oben steht dran Ingolstadt. Ja, und der eine sagt zum anderen, das ist ja toll, dass wir jetzt mit diesem neuen Hochgeschwindigkeitszug von Hannover hierher in 2,5 Stunden gebeamt worden sind. Jetzt haben wir ja noch wunderbar Zeit, 4 Stunden auf unseren Anschlusszug nach Schrobenhausen zu warten. Ja. Und das ist genau die Situation, die hier entsteht. So, jetzt schauen wir uns mal das Schweizer System an. Hier sehen Sie diese dicken schwarzen Linien. Das sind alle die, die in Halbstundentakt befahren werden. Das ist wirklich toll. Ja, also da können wir in Deutschland, können Sie auch in Deutschland eine Region von der Größe hernehmen. Also selbst Nordrhein-Westfalen, glaube ich, mit Ruhrgebiet und sowas, kommt da nicht dran. Das sind wohlgemerkt alles schnellfahrende Züge. Das sind keine Bummelzüge oder sowas drin, sondern die fahren wirklich im Takt. Das sind die Intercities und die Interregios, die etwa gleich schnell fahren. Und die verbinden diese Städte mit diesen Fahrzeiten, die jeweils dran stehen. Und hier sehen Sie eben dieses zentrale Dreieck, was ich hier eben genannt habe. Da sehen Sie, dass diese Fahrzeiten genau eingehalten sind. 56 Minuten hier, 58 Minuten hier, 52 Minuten hier. Ja. So, und wenn man diese Zeiten nicht gut einhält, wie zum Beispiel hier, dann kommt man zu sogenannten verzerrten Knoten und die sind sehr unangenehm. Das können wir gleich auch noch an Beispielen sehen. Sie sehen auch hier, in der Beziehung ist in der Schweiz noch nicht alles perfekt, aber auf den wesentlichen Teil ist es schon perfekt und es gibt eben jetzt auch noch weitere sozusagen Diskussionen in der Schweiz, wie man das Netz noch weiter verbessern könnte, was man hier machen könnte. So, Erfahrungen jetzt mit dieser ersten großen Stufe von Bahn 2000 sind sehr positiv. Man hat auf einen Schlag für diese 12% mehr Angebot auch 12% mehr Nutzung gehabt. Ja. Und man hatte zwar damals Winterprobleme, die haben aber eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Und dann auch ein schönes Detail, das hat mir sehr gefallen, zum Autosalon in Genf sind 25% der Schweizer in diesem Jahr 2005 mit der Bahn gekommen. Ja, zum Autosalon wohlgemerkt. Ja. Allein das hat den Modalsplit der Bahn um 3% erhöht. Und auch im Güterverkehr geht da in der Schweiz natürlich sehr viel mehr über die Bahn. Leider ist die Schweiz da auch in der Zange der EU. Gerade kürzlich kam wieder eine Nachricht, dass man also die Schweiz leider dazu zwingt, mehr oder weniger von ihrer vernünftigen Regelung mit diesen 28-Tonnen-Beschränkung abzugehen und auf die 40 Tonnen raufzugehen. Das ist geradezu also traurig, um nicht zu sagen verbrecherisch, wie die EU da die eigentlich die vernünftige Schweiz knebelt und die können praktisch nicht anders aus. So, was ist die Folge oder was sind die Früchte? Das sind die Zahl der Kilometer pro Einwohner im Jahr, die gefahren werden. Bei der Schweiz immerhin 1751, das ist schon eine ganz schöne Zahl. Und in Deutschland gerade mal die knappe Hälfte. Und warum liegen hier solche Länder wie Weißrussland und Ukraine, aber auch noch dabei habe ich hier rausgelassen, und Russland relativ hoch? Nun, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Entwicklung der Transformation zum Auto hin noch nicht hundertprozentig abgeschlossen ist. Es ist sozusagen noch ein Übergangseffekt. Und zum Zweiten, weil die Entfernungen dort sehr groß sind. Ja, und diese Entfernungen machen natürlich bei dieser Zahl hier Kilometer pro Einwohner, die gehen auf der oberen Seite mit ein enorm was aus. Insofern ist diese Führungsposition der Schweizer noch erstaunlicher, als sie sowieso schon ist, weil die Entfernungen in der Schweiz ja einfach aus geografischen Gründen relativ klein sind. So, wo man es auch gut festmachen kann, sind jetzt hier diese Pauschalangebote und ihre Wahrnehmung durch die Bevölkerung. Hier nochmal die Bevölkerungszahlen, also 7,5 Millionen Schweizer gegen 82,5 Millionen Deutsche. Anzahl verkaufter Generalabonnements, so heißen die in der Schweiz und die implizieren noch einige Leistungen mehr, zum Beispiel bestimmte Bergbahnen und so etwas, die hier bei uns nicht angeboten werden, aber ich vergleiche das mal miteinander. Haben wir 280.000 auf der Schweizer Seite und wir haben 15.000 auf der deutschen Seite. Das heißt also, nicht nur in absoluten Zahlen, also wenn das vergleichbar sein sollte, wir haben wie gesagt 11-mal mehr Deutsche, dann müssten wir hier an der entsprechenden Stelle diese Zahl stehen haben, die hier unten steht, nämlich ungefähr 3,1 oder 3,2 Millionen. Das würde den Bevölkerungszahlen entsprechen. Ja, und stattdessen stehen da 15.000. Ja, also das ist ein Faktor, ich weiß nicht, 200 oder so etwas, den Deutschland da niedriger dasteht. So niedrig, dass hier bei diesem bezogenen, einwohnerbezogenen Vergleich der deutsche Balken überhaupt nicht erscheint in der Grafik. So, und bei den Halbtagsabonnements ist es nicht ganz so schlimm, aber trotzdem auch immer noch drastisch. Da habe ich jetzt schon auf der deutschen Seite Bahncard 50 und Bahncard 25, die ja viel weniger leistet, schon mal zusammengezogen, alles auf 1, da haben wir immer noch hier ein Verhältnis von 1,9 zu 3,1, das heißt also absolut gesehen Deutschland etwas mehr, aber relativ gesehen auf die Bevölkerung, nicht wahr, Sie müssten diese Zahl hier wieder mal 11 nehmen, um das entsprechende zu, und das lasse ich mal auf der Zunge zergehen, das würde heißen, in Deutschland hätten ungefähr 23 Millionen, jeder Vierte. So, woran hapert es in Deutschland, um das jetzt ein bisschen zusammenzufassen, abzurunden? Die Grundsätze des integralen Taktfahrplans sind nur halbherzig bzw. gar nicht befolgt. Man kann sogar feststellen, dass er im Laufe der Zeit immer mehr aus dem Blickfeld rückt. obwohl eigentlich gilt, je dünner die Zugfrequenz, desto wichtiger ist der Taktfahrplan. Ist ja klar, nicht wahr? Wenn ich eine dichte Zugfrequenz habe und ein Zug ist mal weg, na ja gut, dann kann ich halt den nächsten nehmen. Ja? Aber wenn der nächste erst in 2 Stunden kommt, dann ist das natürlich sehr unangenehm. So, und die Fahrzeiten sind, da möchte ich eben gleich Ihnen noch Beispiele zeigen, sind nicht sehr gut kompatibel, Knoten oft verzerrt. Und an den Ländergrenzen sind die Taktfahrpläne schlecht miteinander abgestimmt. Wir können also resümieren, wir haben eigentlich in Deutschland ein Korridordenken in diesen bestimmten Hochgeschwindigkeitskorridoren und ein Mangel, möchte ich hier mal sagen, an Systemverständnis, der aber durch Brachialprojekte, das sind eben diese Hochgeschwindigkeitsprojekte und flotte Werbesprüche, die man also besonders unangenehm damals mit den neuen Preissystemen gesehen hat, wird das ersetzt. So, hier habe ich zum Beispiel eine solche Tabelle, sehen kann, ob die Zeiten kompatibel sind mit diesen Forderungen für den Integraltaktfahrplan. Nicht wahr? Um diese Begegnungen der Fernzüge herzubekommen, muss man bestimmte Zeiten haben, wie ich eben gezeigt habe, nämlich knapp unter einer halben Stunde oder knapp unter einer ganzen Stunde. Deswegen sind die Zahlen hier schwarz, 56, 29, ja? Und rot sind solche Zahlen wie zum Beispiel 1,32, ja? Oder auch 35, schlechte Anschlüsse vorprogrammiert. Da kann auch der beste Fahrplaner nichts machen bei solchen Zeiten, da ist nichts zu machen. Und die schlimmsten sind in der Beziehung die geplante Strecke und trotz aller Diskussionen nicht wegzudiskutierende Strecke von Nürnberg nach Erfurt, die wirklich ein Elfenbeinturm des Hochgeschwindigkeitsbaus werden soll. Sie wird kaum benötigt. Oder auch hier Erfurt-Halle-Leipzig, 35 Minuten geplant. Also es zeigt, dass in den gegenwärtigen Planungen diese Überlegungen überhaupt keine Rolle spielen. Ganz im Gegensatz zur Schweiz, wo man eben erst den Fahrplan gemacht hat, sich überlegt hat, was wollen wir haben und gezielt danach die Strecken ausgebaut hat, beziehungsweise wo man es nicht gebraucht hat, eben auch nicht unnötiges Geld herausgeworfen hat. So, ich zeige Ihnen mal so ein Beispiel, wozu es führt, wenn die Zeiten nicht eingehalten werden. Hier wieder rote Zeiten sind welche, die nicht gut passen, schwarze sind welche, die passen. Ja? Und ich zeige Ihnen nur mal ein Beispiel hier. Hier haben wir eine große Querverbindung von Köln nach Berlin über Hannover und von Hamburg nach München über Hannover. Diese beiden Linien schneiden sich offenbar in Hannover. Und was stellen wir fest? Ich zeige es mal etwas genauer. Wir kommen hier mit dem Zug aus Bielefeld um 10.28 Uhr an. Jetzt geht es hier drüben dummerweise um 11.26 Uhr weiter, weil nämlich der davorfahrende Zug um 10.26 Uhr gerade abgefahren ist. Ja? So, das ist das typische Beispiel eines, was ich nenne, verzerrten Knotens. Diese Zeit ist gut, die ist schwarz, aber die ist verkehrt. Der Zug darf nicht 26 abfahren, sondern er darf erst 35 abfahren. Dann könnte man schön umsteigen. Und das wird eben, wie man sieht, hier sind sehr viele rote Zahlen, leider überhaupt nicht mehr beachtet. Oder nehmen wir noch ein Beispiel her in München, besonders schmerzlich, wir haben schon öfter Workshops in Trento gemacht, da wollen wir von Marburg nach Trento fahren, über München natürlich. Also man kommt in München an mit dem ICE aus Frankfurt zur Minute 33 und von dort aus fährt alle 2 Stunden wohlgemerkt der Zug nach Italien runter, aber dummerweise zur Minute 30. Ja, das heißt also, Sie müssen entweder fast 2 Stunden oder fast 1 Stunde warten, je nachdem wie Sie da ankommen. So, jetzt, um zu zeigen, dass Bahn 2000 auch nicht geschenkt ist. Bahn 2000 benötigte zwar nur 45 Kilometer Neubaustrecke, das ist nicht viel, ja, aber 130 weitere Bauprojekte zur Netzbeschleunigung, zum Beispiel ganz wesentlich an den Ein- und Ausfahrten an den Knoten. Weil dieses ganze Prinzip beruht natürlich darauf, ich habe Ihnen das ja eben an meinem Beispiel geschildert, dass die Züge zeitgleich in die Bahnhöfe reinkommen und zeitgleich wieder herausfahren. Und dafür brauchen sie gewisse Gleiskapazitäten. So, wie sieht das in Deutschland aus? Die Schnellstrecken sind toll. Ja, man kann damit schnell durch die Gegend brettern, möchte ich mal sagen. Nehmen Sie Köln-Frankfurt, da können Sie das besonders drastisch sehen. Sie fahren aus Frankfurt heraus über viele, viele Weichen und Verbindungen, Frankfurt Flughafen, Sie kennen das, ja, Frankfurt Flughafen auch noch raus und dann geht es irgendwann los, da ist aber schon eine halbe Stunde rum. Und dann geht es mit Tempo 300 durch den Westerwald durch und dann kommen Sie in Köln über die Südbrücke, ja, oder über die Deutzer Brücke und aber nicht erst an der Brücke, wo es ja noch verständlich ist, sondern viele, viele Kilometer vorher geht es ganz, ganz langsam voran. Das heißt also, ein wesentlicher Teil der Zeit wird Ihnen wieder weggefressen durch diese nicht ausgebauten Enden an den Knoten. Interregio, ich muss es jetzt leider, ich sehe, dass mir die Zeit davonläuft, einfach mit den Bemerkungen mal wenden lassen, die ich vorher gemacht habe. Nur eine Aussage, Interregio Renaissance ist möglich. Das sagt natürlich Herr Bodak, das sage ich aber auch, ich stimme damit ihm voll zusammen. Er wird sicherlich auch noch einiges zu dem Thema sagen. Wir haben sogar mal schon mal so einen kleinen Entwurf gemacht, womit man anfangen könnte mit ein paar Linien und wie man die vernetzen können. Und wir könnten mit unserem System Optitakt sehr schön den Fahrplan dafür machen. Da haben wir hier zum Beispiel auch gewirkt in diesem Gebiet. Das ist also das, was von der Bahn, von der Deutschen Bahn sträflichst also heruntergewirtschaftet würde. Das wäre einen eigenen Vortrag wert, sozusagen die systematische Zerstörung der sogenannten Sachsen-Franken-Magistrale. Wir haben hier ein Konzept entwickelt, ein Fahrplankonzept, wo Sie nur an diesen Knotenzeiten hier sehen, dass da natürlich genau das Prinzip drin ist. Die Voraussetzungen dafür sind ideal, sind auf dieser Strecke ideal gegeben, aber die Bahn macht es nicht. Gründe könnte man diskutieren. Oder hier zum Beispiel, da haben wir ein größeres Projekt gemacht, auch das ist bislang noch Utopie. Da sehen Sie auch länderübergreifend, also hier kommt der tschechische Bereich mit rein, dieser ganze Bereich, Sie können so etwas auch länderübergreifend machen. Das haben wir im Auftrage der Bayerischen Eisenbahngesellschaft gemacht. Und das wäre sozusagen so eine Zukunftsplanung, wenn die Länder hier wirklich zusammenarbeiten würden. Aber die momentane Entwicklung ist leider nicht entsprechend. Warum ist die Bahn in der Schweiz so viel erfolgreicher? Ein paar Gründe, die mir wesentlich zu sein scheinen, kaum Autolobby. Die Eigentumsverhältnisse sind sehr gut geregelt, das heißt, die Bahn ist zwar dezentralisiert, aber sie ist kommunal. Das heißt, sie ist auch diese vielen kleinen Privatbahnen, sogenannten Privatbahnen, sind fast ausnahmslos in kommunalen Händen, das heißt in Händen der Kantone und die sind wiederum ihren Bürgern verpflichtet. Angebot zeit- und flächendeckend haben wir darüber gesprochen. Tarife einfach transparent, zwar nicht billig, aber dem Kunden geben sie Verlässlichkeit und schaffen Vertrauen. Management ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben fachkompetentes Führungspersonal. Bitte lassen Sie sich diese Worte auf der Zunge zergehen. Führungspersonal, das die Bahn kennt und sich damit identifiziert. Ich sage an dieser Stelle über die deutsche Seite mal vorsichtigerweise nichts, da hier übertragen wird. Und dann ein ganz wesentlicher Punkt, ich habe das vorhin schon gesagt, Basisdemokratie. So, Fazit, die Bahnakzeptanz ist in der Schweiz, je nachdem welche Zahlen man hernimmt, ob diese gefahrenen Kilometer oder die Zahl der Abonnements, zwischen 2 bis 10 Mal höher. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen erreichen, das ist das Ergebnis einer mindestens 20-jährigen konsequenten, konzeptgeleiteten Bahn- und Verkehrspolitik. Ich unterstreiche nochmal das Wort konzeptgeleitet. Was müsste man in Deutschland tun? Ich meine Prioritäten ändern, Fläche vor Korridor, ein Bahnkonzept entwickeln und der oberste Leitsatz, das ist sozusagen mein Credo, der Fahrplan bestimmt die Infrastruktur und nicht umgekehrt, wie es bei uns praktisch immer ist. Also nicht erst irgendetwas hinbauen und dann hinterher versuchen, Fahrpläne zusammenzuzimmern, sondern andersrum. Nur da investieren, wo man es braucht. Und damit mehr Netz für weniger Geld. Und dann könnte man mal in Anklang an den guten alten, viele von Ihnen werden den nicht mehr kennen, Verkehrsminister Lever, ich glaube, der war irgendwann in den 60er, 70er Jahren und hat damals den Deutschen versprochen, keiner weiter als, ich weiß nicht, 10 oder 15 Kilometer vom nächsten Autobahnanschluss. Das ist inzwischen verwirklicht, aber dafür sind die Bahnanschlüsse immer weiter gerückt und deswegen würde ich hier mal fordern, kein Deutscher weiter als 10 Kilometer, ich denke, das ist fair, vom nächsten Bahnanschluss. Und hier bin ich ganz vorsichtig, kein Warten länger als 60 Minuten bis zum nächsten Zug. Das wäre schon ganz schön. Ceterum censeo. Das größte Hindernis aus meiner Sicht und auch meiner Kollegen in dem Kreis Bürgerbahn statt Börsenbahn für eine konstruktive Bahnpolitik, und die habe ich versucht jetzt zu skizzieren, ist der geplante Börsengang. Davon sind wir alle überzeugt. Wir meinen, dass die Bahnpolitik in den letzten Jahren destruktiv war, belegt durch dieses Preissystem PEP, Interregio-Abschaffung, Sparkurs, Investitionsstau, Flächenrückzug. Ein Stück Logik am Schluss. Wir nehmen verschiedene Stimmen und fügen sie zusammen. Einmal Herrn Medorn, Herrn Wiesheu und sehr viele einflussreiche Kräfte sagen, Netz und Betrieb müssen beisammen bleiben. Dafür gibt es gute Gründe. Ausnahmsweise stimme ich da mit Herrn Medorn überein an der Stelle. Es gibt gute betriebliche Gründe, die wir auch noch diskutieren können. Zweite Position, das Netz soll beim Staat bleiben. Das ist zum Beispiel die mehrheitliche CDU-Position. Und dafür gibt es auch gute Gründe, die wir alle hier, denke ich, kennen und sehen. Weil wenn das Netz verscherbelt wird, dann wird eben ein Haufen Volksvermögen einfach aus der Hand gegeben. Und das hier sogenannte stille Reserven, heißt es jetzt, ist der neueste Ausdruck dafür. Das heißt also, dass hier ganz lukrative Immobilien dann verkauft werden, um damit die Bilanzen zu schönen und Dividenden auszuschütten. Das ist nicht nur zu befürchten, sondern vollkommen klar, dass das passiert beim Börsengang. Also wenn ich diese beiden Äußerungen hier zusammenfüge und ein bisschen Anfangsgründe der Logik gelernt habe, kann es nur eine Lösung geben. Und für die möchte ich hier plädieren. Ja? Und die Schweizer haben das erkannt. Die sind in der Beziehung etwas klüger als wir. Hier fasse ich es nochmal zusammen, was ein Angehöriger der Bahn dort gesagt, beziehungsweise ein Beauftragter der SBB hier für internationale Beziehungen gesagt hat. Klar ist, dass der Bund Eigentümer der SBB bleibt und dass eine generelle Kapitalmarktfähigkeit mit Börsengang nicht angestrebt wird. Die SBB bleibt also eine Bürgerbahn. Hoffen wir, dass die Deutsche Bahn es auch bleibt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.